Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott, wie man bei den Schwaben sagt. Ich komme ja aus Stuttgart und bin sehr gerne zu euch gekommen. Das ist immer wie schon ein Stück heimzukommen. Das ist schön, wenn man so viele kennt. Am letzten Samstag oder Freitag war ich bei Frauen, da kannte ich keine einzige. Das war ein bisschen aufregend und bei euch ist es einfach schön. Ja, unser Thema ist heute der rote Faden, entdecke den roten Faden für dein Leben. Ich habe nun nicht gefragt, warum ihr gerade dieses Thema ausgesucht habt, aber der rote Faden, das signalisiert ja so eine Spur, einen Weg, ein Leitmotiv oder einen Grundgedanken, der sich vielleicht durch einen Vortrag, also hoffentlich heute, durch ein Buch, vielleicht auch durch einen Charakter oder durch ein Leben hindurchzieht. Es kann aber auch im negativen Sinne sein, dass so ein roter Faden vielleicht signalisiert, dass man keine Hoffnung mehr auf Änderung hat, vielleicht bei einem neidischen Charakter oder bei jemandem, der immer klatscht und tratscht. Aber im positiven Sinne kann es einfach auch eine Sehnsucht ausdrücken nach einer Konstanten im Leben, nach Bedeutung, nach etwas, das man vielleicht gut kann oder vielleicht auch, dass sogar jemand den Anfang und das Ende dieses roten Fadens in der Hand hat, in positiver Weise. Wie wir ja übrigens auch diese schönen Fäden hier vor Augen gestellt bekamen. Ganz herzliches Dankeschön nochmal an Bettina. Ich weiß nicht, ob es in Traunreuth noch irgendwo rote Wolle gibt. Ganz tolle Hinführung zum Thema. Ja, der rote Faden kann aber auch Freude ausdrücken, wenn man das Woher und das Wohin kennt, den Sinn im Leben, wenn man vielleicht weiß, man hat eine bedeutende Aufgabe, man ist am richtigen Platz. Und man kann vielleicht auch eine Hilfe für andere sein. Ja, vielleicht hat sich der eine oder andere noch nie Gedanken gemacht über einen roten Faden in ihrem Leben. Aber es gibt ihn. Und zwar hat er begonnen bei der Zeugung. Das sagt uns die Bibel. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Buch geworden und ich werde immer wieder daraus zitieren und wenn Sie keine zu Hause haben, dann liegen da hinten sicher auch welche zum Mitnehmen, da möchte ich sehr Mut zu machen, darin zu lesen. Dort steht also in Psalm 139, Vers 13 und 16, du Gott bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Also Gott war der Erste, der von mir wusste, der mich gesehen hat. Da kommt kein 3D, 4D-Ultraschallbild daran. Er hat mich vom ersten Moment an gesehen, bevor irgendjemand von mir wusste. Und Gott hat mich so gemacht, wie ich bin, mit meinem Aussehen, mit meinem Wesen, meiner Seele, mit meinen Begabungen und auch mit meinen Grenzen. Aber jetzt denkt vielleicht auch manche Frau von euch, mein Leben hat einen roten Faden, und zwar einen negativen. Und den nennen wir jetzt mal den schwarzen Faden. Ihr Leben ist dann vielleicht geprägt von Problemen, von Krankheit, von Kampf ums Überleben, psychisch oder finanziell. Man lebt vielleicht in schwierigen Umständen, in einer schwierigen Ehe, mit schwierigen Menschen um sich herum. Vielleicht wird man gemobbt am Arbeitsplatz. Vielleicht hat man mit schwierigen Gefühlen zu tun, Angst vor Menschen, vor Krankheiten, vor der Zukunft, vor Unglück, vor Bedeutungslosigkeit, vielleicht vor Versagen oder es plagen einen Gedanken wie Zorn oder Neid oder man hat vielleicht zu leiden unter Versagen, dem eigenen oder vielleicht auch dem von anderen Menschen. Manche sind vielleicht auch geprägt von einer schlimmen Vergangenheit. Vielleicht hat die eine oder andere Herabsetzung erlebt oder Benachteiligung, Misshandlung, vielleicht bis hin sogar zum Missbrauch, das so wie ein schwarzer Faden dann sich durch das Leben zieht. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit der Änderung, wenn das Leben so geprägt ist? Ich möchte mit uns heute eine Frau vorstellen und betrachten, die vermutlich eher zur zweiten Kategorie gehört, zu den Menschen, die so einen schwarzen Faden im Leben haben. Sie war geprägt von Angst, dass ihre Situation im Leben vielleicht immer so weitergeht und ja, dass keine andere Möglichkeit mehr besteht. In der Bibel wird von vielen Menschen berichtet, von denen wir viel lernen können. Und obwohl diese Frau schon von sehr langer Zeit gelebt hat, ist sie mir doch in manchem ein Vorbild geworden. Diese Frau war Esoterikerin. Sie hat nämlich den Mondgott angebetet. So etwas Ähnliches machen heute ja auch wieder manche Menschen. Sie richten sich nach den Mondphasen, sie lesen Horoskope, sie sind esoterisch unterwegs und erhoffen sich da Hilfe für ihr Leben. Also das Volk dieser Frau hat den Mondgott angebetet. Der Mondgott heißt Jerach und daraus können wir schon schließen, wo diese Frau gelebt hat. Wer hat einen Tipp? Wie hieß die Stadt wohl? Silke? Jericho, ganz genau. Sie lebte schon 1400 Jahre vor Christus in Jericho in Kanaan am Westufer des Jordans. Das ist die tiefste Stadt der Erde, die liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das war damals eine Palmenstadt an einer alten Handelsstraße, eine gut befestigte Stadt. Die Mauern waren 7 Meter dick und auf diesen Mauern gab es auch Wohnungen. Und auf dieser Mauer hat eine Frau gelebt und die Bibelleser wissen sicher, dass es sich um die Rahab handelt. Die Bewohner in dieser Stadt waren auch geplagt von Angst. Sie wussten, dass vielleicht ein Krieg droht. Dieser Name Rahab hat eine ganz interessante Bedeutung. Das heißt, sich weit auftun oder die offene. Eine Stadtmauer dient ja dem Schutz und der Abgrenzung. Aber Rahab, bei ihr war der Name Programm. Sie hat sich weit geöffnet und zwar für die falschen Menschen, nämlich für Männer. Die Rahab war Prostituierte, von Männern missbraucht, von Frauen als Gefahr betrachtet, weil sie vielleicht auch damit in manche Ehe eingebrochen ist. Und wir wissen nicht, wie sie zur Prostitution gekommen ist. Aber kaum eine Frau macht das ja freiwillig. Vielleicht hat sie unter Missachtung gelitten, vielleicht war sie in destruktiven Beziehungen, Missbrauch, vielleicht wurde sie betrogen, viele Frauen kommen ja durch falsche Versprechungen dazu, manche werden gezwungen, manche machen es aus finanzieller Not. Es wird uns nicht berichtet, wie sie dazu kam. Ja, weit aufgetan. Bin ich vielleicht auch für manches weit geöffnet, was mir nicht gut tut? Vielleicht für Klatsch und Tratsch, für Neid, vielleicht für Unzufriedenheit, vielleicht auch für männliche Anerkennung, wenn die Anerkennung vom eigenen Mann fehlt. Vielleicht auch für Beziehungen, die keine gemeinsame Glaubensbasis haben. In diese Stadt kam nun eine schlimme Nachricht. Es sind immer wieder Menschen durchgekommen durch diese Stadt und da hat man viele Neuigkeiten gehört. Auch die Wohnung von Rahab auf der Stadtmauer, die lag sicher strategisch gut, auch für ihr Gewerbe. Und sicher hat sie da auch manche Informationen bekommen, auch über die Stimmung in ihrem Land. Und nun hatte sie gehört, dass ein Volk unterwegs war. Vor dem hatte sich das Schilfmeer geteilt, sodass die Menschen trockenen Fußes durchgehen konnten. So etwas war noch nie da gewesen. Und die Bewohner ihres Landes waren jetzt in Angst und Schrecken versetzt, weil sie wussten, dieses Volk kommt auf sie zu, und sie hatten keine Ahnung, was das noch mit sich brachte. Eines Tages bekam Rahab wieder Besuch von zwei Männern aus genau diesem Volk. Sie suchten jetzt aber kein Abenteuer mit ihr, sondern Schutz und Informationen. Sie waren Spione aus dem Volk Israel und sollten die Stimmung in Rahabs Volk erkunden. Und als die beiden Spione zu ihr gekommen sind, hätte Rahab sie ja entweder verführen können, dass sie auch zu ihren Kunden werden, oder sie hätte sie eigentlich ausliefern müssen und verraten müssen. Das wäre das Naheliegendste gewesen. Aber Rahab hat Mut bewiesen. Sie hat die Spione auf ihrem Flachdach unter den Flachsstängeln versteckt. Und bereits am nächsten Morgen kam ein Suchtrupp und hat nach diesen Männern gefahndet, weil sie gehört haben, dass sie um den Weg sind. Aber Rahab hat sie nicht ausgeliefert. Sie hat die Männer auf eine falsche Fährte gelockt und hat gesagt, die sind schon weg, geht nur und sucht sie da über dem Jordan. Und somit waren die beiden Spione erstmal in Sicherheit. Als die Luft rein war, ging Rahab auf ihr Dach und hat mit diesen Männern geredet. Sie hat ihnen anvertraut: Wir haben alle Angst vor euch, weil wir gehört haben, was für Wunder Gott in der Wüste getan hat. Und ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Denn Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab nimmt diesen noch unbekannten Gott ernst und zieht die Konsequenzen daraus. Ein ganz erstaunliches Glaubensbekenntnis von jemand, der bisher den Mond angebetet hat. Sie hat das also geglaubt, was sie über Gott gehört hat. Sie hat Gottes Macht gesehen und hat gesehen, da ist ein Stärkerer am Werk als die Götzen, zu denen wir beten. Ja, wie stehen wir zu Gott? Glauben Sie an seine Existenz? Viele glauben ja an ein höheres Wesen, eine übersinnliche Macht oder an einen Gott vielleicht oben im Himmel, aber unten auf der Erde. Denken wir, dass Gott auch etwas mit uns zu tun hat oder dass es nur eine höhere Macht ist, die mit uns hier unten nichts zu tun hat? Und wenn Sie glauben, dass Gott auch hier auf Erden etwas zu tun hat, hat das ganz praktische Konsequenzen auch in Ihrem Leben? Für Rahab hatte dieser anfängliche Glauben eine ganz praktische Konsequenz. Sie rechnete damit, dass ihr Volk auch von Israel besiegt werden würde, und bittet deshalb um ihre Rettung. Sie hat die Spione angefleht, dass sie sie am Leben lassen, und sie hat nicht nur an sich gedacht, sondern an ihre ganze Familie, an ihre Eltern, an ihre Geschwister, und hat für die Rettung ihrer ganzen Familie gebeten. Also hier sehen wir auch das Positive ihrer Offenheit. Sie hat an andere gedacht und darum hat sie um eine Garantie gebeten, dass sie ihr ein festes Versprechen geben. Die Stadttore, die waren ja streng bewacht, und deshalb hat sie die Spione an einem roten Seil heruntergelassen. Das hat sie sicher befestigt oben. Ich hoffe, das hebt hier. So. Da sind die runtergegangen und sie haben ihr gesagt: Wenn wir dieses rote Seil sehen, dann wird dein Haus verschont bleiben. Und die Rahab hat das geglaubt, die hat das rote Seil gleich hängen gelassen. Sie hatte also Mut bewiesen. Und das sollte das Zeichen sein für ihre Rettung. Und alle in ihrer Stadt, in ihrem Volk, hatten vom Volk Israel gehört und von Gottes Wirken in der Wüste. Aber allein Rahab hat Gott geglaubt und das hatte Folgen für sie. Einmal versteckte sie die Agenten unter Lebensgefahr, denn wenn das rausgekommen wäre, wäre sie sicher dran gekommen. Sie hat um Schutz gebeten und ihren Glauben hat sie auch in Worte gefasst und hat ihn bezeugt. Dann hat sie das rote Seil ins Fenster gehängt und auch dort gelassen. Das hat Glaube und Bereitschaft signalisiert. Und sie hat ihre ganze Verwandtschaft gewarnt und hat sie zu sich ins Haus geholt. Sie war also hier auch weit offen. Ihr Glaube war nicht theoretisch, nur ein vages Wissen oder ein Annehmen, das könnte so sein, sondern es hat sie zu einem ganz konkreten Handeln bewegt. Ja, und durch Gottes übernatürliches Eingreifen sind dann schlussendlich die Mauern von Jericho eingestürzt. Das würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen. Sie können das ja nachlesen. Aber das Haus von Rahab ist stehen geblieben. Hier sehen wir das rote Seil, die Häuser rechts und links stürzen ein. Und so wie es versprochen wurde, ist dieses Haus stehen geblieben. Rahab, ihre Eltern und Geschwister und die ganze Verwandtschaft, die in ihrem Haus war, alle wurden gerettet. Ihr Glaube an den wahren Gott und ihr konsequentes Handeln hat mit zu ihrer Rettung beigetragen. Ja, Rahab hat das, was sie von Gott gehört hat, geglaubt und hat ihr persönliches Glaubensbekenntnis formuliert. Sie hat gesagt: Ich weiß, dass der Herr Gott ist im Himmel und auf Erden. Ja, sie hat ihm vertraut und wusste, das war kein Zufall, was da in der Wüste passiert ist. Da steht der lebendige Gott dahinter. Und so wie Gott das Sagen im Himmel hatte, so sollte er auch das Sagen in ihrem Leben haben. Haben Sie alle eine persönliche Beziehung zu Gott oder auch so ein persönliches Glaubensbekenntnis? Können Sie auch sagen: Ich weiß, dass Gott der Gott im Himmel ist und auf Erden bei mir in meinem Leben? Können Sie auch sagen, dass sein Wille in Ihrem Leben geschehen soll? Ja, wir sehen auch Gottes Allmacht in der Schöpfung. Wir können sie darin erkennen. Und wenn wir nur unseren menschlichen Körper sehen, die Wunder, wie wunderbar er funktioniert, da können wir auch etwas von der Vielfältigkeit unseres Schöpfers sehen. Und das soll uns eigentlich antreiben, ihn anzuerkennen und ihm die Ehre zu geben. Ja, und so wie Rahab tatsächlich in Lebensgefahr war, so sind wir es eigentlich auch, nur wissen wir es oft gar nicht. Nicht nur Rahab, die Götter angebetet hat, sondern jeder Mensch ist in Gottes Augen ein Sünder. Und zwar nicht, weil er irgendetwas Schlechtes getan hat, sondern wir alle sind Sünder, seit die Sünde durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist. Und deshalb haben wir eigentlich alle solch einen schwarzen Faden in unserem Leben, der das Leben durchdringt. Rahab sollte später noch mit den 10 Geboten konfrontiert werden. Da steht zum Beispiel: Du sollst den Namen deines Gottes nicht vergeblich führen. Du sollst nicht Ehe brechen. Dagegen hat Rahab verstoßen. Du sollst nicht lügen. Das hat sie auch getan. Du sollst nicht begehren oder stehlen und töten. Und wenn wir ehrlich sind, können wir nicht sagen, dass wir nie gegen diese Gebote gesündigt hätten. Und auch Jesus sagt in Markus 10, Vers 18, dass niemand gut ist außer Gott. Aber nun möchte Gott auch so einen neuen roten Faden in unser Leben bringen. Und die Kluft zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen können wir nicht durch irgendwelche Anstrengungen überbrücken. Auch an so einem Seil kann man nicht nach oben klettern. Das kommt immer nur von oben nach unten. Und so hat Gott auch eine Rettung von oben nach unten für uns geschenkt. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt und damit auch sie und mich. Er hat seiner Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns, für sie und für mich hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und deshalb sollten wir Gottes Rettungsseil nicht ungenutzt hängen lassen. Wir dürfen einfach in einem schlichten Gebet Gott unsere Sünden bekennen und ihn als Herr auch in unser Leben bitten. Das können wir zu Hause tun. Wir können auch sicher jemand ansprechen hier von diesen Frauen, die das gemeinsam mit ihnen tun. Mir selber hat es sehr geholfen, dass ich das mit jemand zusammen getan habe. Ich habe schon christlich gelebt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber ich habe doch gemerkt, dass ich mehr oder weniger nach meinem eigenen Gutdünken handle und lebe und selber bestimme. Und dann habe ich einmal auf einer Freizeit, das war in Spanien, in einem Paprika-Gewächshaus, es muss ja nicht so ein exotischer Ort sein, können Sie auch hier machen, mit einer Frau zusammen gebetet, habe ihr gesagt, was mich belastet hat in meinem Leben, habe mit ihr zusammen für meine Sünden gebetet und habe Gott gebetet, von nun an Herr in meinem Leben zu sein. Und das war so entlastend und das hat mir nachher die Gewissheit gegeben, dass ich gerettet bin und das hat sich seither wie ein roter Faden durch mein Leben hindurch gezogen. Und zu so einer Entscheidung möchte ich Sie auch ermutigen. Im Arabischen bedeutet der Name Rahab weiße Wolke. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu einer anderen Bibelstelle in Jesaja 44, Vers 22, wo es heißt, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie einen Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann verschwinden sie, wie sich morgens in der Sonne der Nebel auflöst und nicht mehr da ist. Oder in Jesaja 1, Vers 18 heißt es, wenn eure Sünde auch blutrot ist, wie dieser Faden hier, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Und wenn wir Gott unser Leben anvertrauen und ihm unsere Sündenheit und Verlorenheit bekennen und ihn um Vergebung bitten, dann bekommen wir ein neues geistliches Leben und wir können quasi noch einmal von vorne beginnen. Und was vorher so schwarz war, dieser schwarze Faden, das kann sich verwandeln in einen roten Faden der Liebe Gottes, der sich nun durch unser Leben zieht. Ich habe vorher schon Psalm 139 zitiert und da geht es dann weiter. Da heißt es, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Also dieser rote Faden, der bei unserer Geburt begonnen hat, der zieht sich weiter durch unser Leben. Gott kennt uns und weiß auch um unsere Zukunft. Er liebt uns und möchte uns durch dieses Leben begleiten. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder in einer anderen Übersetzung, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Also er ruft alle diejenigen auf, die von diesem schwarzen Fadengeflecht in ihrem Leben geplagt sind, zu ihm zu kommen. Und dann darf dieser rote Faden im Leben sein, der Rettung. Und das wird dann nichts Theoretisches sein, sondern es ist eine Beziehung zum lebendigen Gott, eine Beziehung zu Jesus. Ja, kehren wir zurück zu Rahab. Nach ihrer Rettung wurde Rahab dann von diesen Spionen, die sie ja schon kannten, aus ihrem Haus geholt mit ihrer Familie und dann erstmal außerhalb des Lagers des Volkes Israels untergebracht. Danach wurde sie in den 10 Geboten in den Geboten Gottes unterwiesen. Das war das damals verfügbare Wort Gottes. Wir haben heute die ganze Bibel. Und ich erlebe es persönlich immer wieder, dass sie ganz konkret in mein Leben hineinspricht. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie Freude am Wort Gottes finden und das erleben dürfen, dass das auch, das Wort Gottes auch ein Stück dieses roten Fadens ist, das sich durch Ihr Leben zieht und dass Sie dadurch immer wieder persönlich die Stimme Gottes erleben dürfen oder hören dürfen und Hilfe für ihren Alltag und die Kraft Gottes erfahren dürfen. In Psalm 147, Vers 3, da steht: Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ja, wenn wir uns jetzt einen vorstellen, der verletzt wurde, der verwundet wurde, der wird dann auch begleitet. Er wird verbunden und das dient dann zur Heilung. Wenn wir bisher ein Leben ohne Gott geführt haben, dann möchte er jetzt heilen, alles was verwundet ist in unserer Seele. Durch seine Liebe dürfen wir heil werden. Ja. Diese lebendige Beziehung zu Jesus darf sich durch unser ganzes Leben hindurchziehen. Aber wenn wir vielleicht bisher geprägt waren von Schuld, vielleicht von der eigenen Schuld, dann dürfen wir auch das sagen. Wir dürfen falsche Beziehungen beenden. Wir dürfen neu anfangen. Rahab wurde durch fremde Schuld vielleicht auch geprägt. Diese Männer, mit denen sie sich eingelassen hat. Sie war ja zunächst eine Frau, die nicht wirklich Liebe empfangen hat. Vielleicht ist sie von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Vielleicht hat sie sich ausgenutzt gefühlt und schließlich auch verachtet. Ihre Umgebung ist von Angst geprägt worden. Aber ihr Leben ist neu geworden. In Psalm 139 heißt es noch einmal: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Also Gott versteht unsere Gedanken von ferne. Ist das nicht etwas Wunderbares? Er kennt sie nicht nur, sondern er versteht sie. Manchmal verstehen wir uns ja selber nicht und andere verstehen uns nicht. Aber Gott versteht unsere Gedanken schon von ferne. Der Psalmdichter schreibt weiter: Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Rahab hat andere um Hilfe gebeten. Und das dürfen wir auch tun. Wir dürfen uns auch fragen, wer könnte mir vielleicht in meiner Situation helfen? Ja, wenn wir gewisse Probleme in unserem Leben haben, dann kann sich das ja auch so wie ein Thema durch unser Leben ziehen. Vielleicht haben wir berufliche Probleme, vielleicht Beziehungsprobleme. Und da dürfen wir auch Antwort in der Bibel finden. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues, es hat etwas Neues begonnen. Wenn wir vorher Ablehnung erfahren haben, dann dürfen wir jetzt zur Ruhe kommen in der Liebe Gottes. Wenn wir vielleicht bisher nur ein negatives Vaterbild hatten, dann dürfen wir jetzt auch wissen, dass Gott unser liebender Vater ist. Und nun möchte ich einmal zu der eigentlichen Bedeutung des roten Faden kommen. Dieser Begriff kommt eigentlich aus der Seefahrt. Vor einigen Jahrhunderten ist es passiert, dass solche Schiffstaue immer wieder geklaut wurden. Die hat man gebraucht für die Segel und auch um die Schiffe festzumachen, und die sind immer wieder gestohlen worden. Und dann hat sich jemand ausgedacht in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da hat die englische Marine durch ihre Seile, durch ihre Taue so einen roten Faden hindurchgewoben. Und dann hat man immer gewusst, dieses Seil gehört der englischen Marine. Wenn man das geklaut hätte, wäre das sofort aufgefallen. Und daher kommt dieser Begriff, dass sich ein roter Faden durch etwas hindurchzieht. Und das hat auch einen Besitzanspruch signalisiert. Und wenn wir vom roten Faden in unserem Leben sprechen, können wir uns auch fragen, wem gehört denn unser Leben? Wird es sichtbar, ob ich mein Leben für mich lebe oder ob mein Leben schon Gott gehört, ob es ihm dient, ob es ihm zur Verfügung steht? Und ich kann sagen, wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, das ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Leben. Das ist keine Einengung, sondern er führt dann unser Leben wunderbar. Und wenn ich diese Beziehung eingehe, dann werden nicht automatisch alle Probleme gelöst, alle Wünsche erfüllt. Manches Negative kann unser Leben weiter prägen. Vielleicht ist manche Krankheit immer noch da oder mancher Verlust oder manches Unausgefülltsein. Aber wir dürfen doch Gott in unserem Leben als Trost und als Hilfe haben. Ich habe eine Freundin, die hatte ein behindertes Kind und das hat ihr Leben sehr geprägt. Es hat sie sehr viel Kraft gekostet, Kraft auch zu vergeben, weil es durch die Schuld der Ärzte war, Kraft auch dieses Kind zu versorgen und dann Kraft auch es herzugeben, als es gestorben ist. Aber wir haben gesehen, dass sich durch ihr Leben wie ein roter Faden zieht, die Kraft, die Gott ihr gegeben hat und den Trost, den sie bei ihm erfahren hat. Oder eine andere Freundin ist schon recht früh an MS erkrankt, aber durch ihr Leben zieht sich es auch wie ein roter Faden, dass sie das annehmen möchte und auch das zur Ehre Gottes leben möchte. Das hat sie sogar auf ihr Autoschild, auf ihr Nummernschild, eine Bibelstelle gewählt, dass sie das einfach annehmen möchte. Und sie erfährt immer wieder die Kraft Gottes, auch wie so ein roter Faden und auch als Ermutigung für andere. Ja, die Liste ließe sich vielleicht noch fortfahren, aber Sie dürfen einfach das, was Ihnen Mühe macht, dem liebenden Gott, der auch Ihre sorgenvollen Gedanken, Ihre Gedanken des Leides von ferne versteht, dürfen Sie das anvertrauen. Und er wird Ihnen nahe sein, auch mit seinem Trost. Die Geschichte von Rahab ist noch nicht zu Ende. Nach ihrer Rettung wurde sie ins Volk Israel aufgenommen. Sie bekam eine neue Staatsangehörigkeit, aber auch eine neue Familie. In Israel hat es einen Mann gegeben, der den praktischen Glauben von Rahab erkannte und geschätzt hat. Und obwohl Salmon, so hieß dieser Mann, ein Fürstensohn war, ist er nicht bei der Vergangenheit von Rahab stehen geblieben. Er hat sie geheiratet. Der Name Salmon bedeutet, Gott ist Mantel oder Gott ist mein Mantel. Und er hat wieso diesen Mantel Gottes um die Rahab gelegt, um die Vergangenheit zu verbergen und um Gottes Schutz zu signalisieren. Da war auch der Name Programm. Die Rahab durfte nun in diesem Schutz des Volkes Gottes und unter dem Schutz von Salomon leben. Und die beiden haben dann einen Sohn bekommen. Weiß jemand, wie dieser Sohn hieß? Boas, ganz genau. Das wurde dann der Mann von Ruth. Die Rahab war ja eine Frau, die sich um andere gekümmert hat. Zuerst um die Spione, dann um ihre Familie. Und das war eine wunderbare Gabe, die sie offensichtlich auch an ihren Sohn weitergegeben hat. Denn Boas war nicht etwa als Hurensohn verschrien, sondern er wurde zu einem sehr angesehenen und gottesfürchtigen Mann mit einem edlen Charakter und auch einem Herzen für Benachteiligte. Gott war in seinem Umfeld erkennbar. Er hat zum Beispiel seine Arbeiter begrüßt mit dem Gruß, der Herr sei mit euch. Und er wurde zurückgegrüßt, der Herr segne dich. Stellt euch mal vor, an eurem Arbeitsplatz würde man sich so begegnen. Er hat auch einen Teil seines Getreides auf dem Feld liegen gelassen, wie es Gott auch in seinen Geboten gesagt hat, für die Benachteiligten. Und so hat er dann die Moabiterin Ruth kennengelernt. Er hat sich nach ihr erkundigt und hat auch die Ruth unter seinen Schutz gestellt. Er hat gesagt, niemand darf ihr etwas zuleide tun. Und er ließ auch sein barmherziges Herz hier sprechen. Er hat die Ruth dann geheiratet. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann sehen wir, dass der Boas ein Mann mit einem ganz edlen Charakter war, der auch die Ruth sehr respektvoll behandelt hat. Und vielleicht hat ihm die Rahab hier auch etwas mitgegeben, den Respekt vor den Frauen, den sie selber so nicht erlebt hat. Ja, und so wie Rahab ihre Gabe, sich um Menschen zu kümmern, ihrer neuen Familie und vielleicht noch anderen Menschen geholfen hat, so dürfen auch wir uns Gedanken darüber machen, welchen roten Faden oder welche Gaben Gott in unser Leben hineingelegt hat. Rahabs Offenheit, die am Anfang eine falsche Offenheit war, die hat sich offensichtlich geändert. Offenheit kann eine Gabe sein. Sie hat sich von ihrem Gewerbe der Prostitution abgewandt und sie hat dann ihr offenes Wesen in einem positiven Sinn gelebt. Sie hat ihre Familie gerettet und sie hat ihre Offenheit weitergegeben, auch die Offenheit Benachteiligten gegenüber. Und wir dürfen uns auch überlegen, mit was Gott uns beschenkt hat. Gott gibt auch uns natürliche Gaben. Vielleicht können wir das schon sehen in unserer Familie, im Beruf der Großeltern oder ja in einer bestimmten Begabung oder in einer bestimmten Charaktereigenschaft. Der eine ist vielleicht ruhig und hat das mitbekommen, der andere kontaktfreudig oder lebensbejahend oder handwerklich begabt oder praktisch. Ich selber lande immer wieder bei organisatorischen Aufgaben und früher habe ich immer gedacht, nur geistliche Aufgaben, jetzt Kinderstunde halten oder so irgendetwas ist wirklich brauchbar in der Gemeinde. Und dann bin ich mal durch ein Buch auch aufmerksam geworden, über die Familie nachzudenken und dann wurde mir bewusst, dass ein Opa Bürgermeister war und der andere Großvater hatte ein kleines Geschäft. Und da wusste ich, dass ich das Organisieren zum Teil auch durch die Familie mitbekommen habe, aber dass das auch eine natürliche Gabe von Gott ist, die ich einbringen kann in der Gemeinde, wo ich andere entlasten kann, in der Terminplanung, in der Organisation. Und so dürfen wir auch diese praktischen Gaben oder auch die erworbenen durch unseren Beruf auch einbringen in den Dienst für Gott. Ja, Gott hat uns aber nicht nur diese praktischen Gaben gegeben, Diejenigen, die zu ihm gehören, die ihr Leben ihm anvertrauen und wo er der Herr des Lebens sein darf, denen gibt er auch noch geistliche Gaben. Er sieht die Gemeinde an wie einen Organismus, einen Körper mit verschiedenen Gliedmaßen, wo ein Glied dem anderen helfen kann. Und da gibt er auch uns ganz verschiedene Gaben. Vielleicht hat er einer Frau von euch die Gabe des Dienens gegeben. Da sehen wir einen gedeckten Tisch, andere kochen, andere putzen. Und es dürfen ganz wichtige Gaben auch sein, dass wir einander den Alltag, auch den Gemeindealltag erleichtern. Bei uns ist zum Beispiel in der Gemeinde eine Frau, die gut kochen kann. Und die bietet jetzt alle 2 Wochen eine Eintopfsuppe an und lädt dazu die Nachbarschaft in der Gemeinde ein. Da kommen sie aus den Büros und treten so schon mal über die Schwelle in der Gemeinde und so ist schon mancher Kontakt entstanden. Es ist vielleicht nicht ihre Gabe, vor die Menschen hinzustehen und ihnen etwas zu erklären, aber mit dieser praktischen Gabe dient sie dem Herrn. Andere haben vielleicht ein Herz für Menschen in Not. Vielleicht hast du die Gabe der Barmherzigkeit, so wie es vielleicht die Rahab hatte. Andere kümmern sich vielleicht um Kinder, um ältere Menschen, organisieren Hilfstransporte, machen vielleicht Basare, um anderen in Not zu helfen oder schreiben Geburtstagskarten, holen Ältere vielleicht zum Gottesdienst ab. Und das ist auch so eine wohltuende Gabe, wenn sie sich durch ein Leben zieht, wenn jemand ein Herz für die Nöte anderer hat, einen Blick, wo Not an Mann ist. Ja, andere haben vielleicht die Gabe des Gebens. Da gibt eine vielleicht ihre Wohnung günstig an eine alleinerziehende Mutter ab, oder hilft anderen mit Sachspenden oder mit Geld oder mit Essen. Auch das ist eine Gabe von Gott, mit der wir einander dienen dürfen. Wieder andere können sich vielleicht gut in andere hineinversetzen. Sie können gut zuhören, können wunderbar Rat geben, können andere ermutigen, auch durch ein Wort Gottes. Und können sich so auch in die Seelsorge einbringen. Sie führen gerne Gespräche. Das sind so Menschen, denen man sich einfach gerne anvertraut, denen man sein Herz öffnet. Und das kann so wichtig sein, wenn man auch manchmal nur einen hilfreichen Satz weitergibt oder aber auch einem Menschen zuhört, der einmal seine Lebenslast loswerden möchte. Ja, wieder andere, die können ganz unbefangen das Evangelium erklären und im Alltag von Jesus berichten. Wir hatten eine solche Frau in der Gemeinde, die war immer mit jedem gleich im Gespräch. Wenn sie beim Baden war, dann hat sie gesagt, ach, ist das Wasser wunderbar, wie Gott das geschaffen hat. Und schon war sie mitten in einem Gespräch und durch sie sind viele Menschen zum Glauben und in die Gemeinde gekommen. Und selbst als sie im Altenheim war, hat sie noch Schriften in ihren Rollator gepackt ist vom Altenheim auf und ab gegangen und hat da noch Dinge weitergegeben. Das kann auch eine ganz schöne Gabe sein, wenn wir ganz ungezwungen Menschen das Evangelium nahebringen. Andere erforschen wieder gerne biblische Zusammenhänge und teilen diese Erkenntnisse auch andere mit. Das kann in der Kinderstunde sein oder im Frauenkreis, in einem Bibelkurs oder ja, jungen Frauen das Wort Gottes weitergeben oder Frauen, die noch nicht viel von Gott wissen, mit ihnen vielleicht die Bibel lesen, es ihnen erklären. Auch das gehört mit zum Gemeindealltag. Andere wiederum, die haben gute Ideen, die können gut organisieren, können andere gut koordinieren und einteilen, können einfach etwas gut leiten und dürfen so auch ihre Prägung mit eingeben in den Organismus der Gemeinde. Über dieses Thema könnte man eine Stunde für sich halten, aber ich möchte Sie einfach ermutigen, dem Herrn zu dienen, einfach mit anzupacken, und Gott wird dann diese Gaben auch in Ihr Leben hineinlegen und mit denen Sie dann ihm und anderen dienen dürfen. Und mir selber hilft das aber auch, mich nicht zu verzetteln, sondern genau zu wissen, was meine Aufgaben sind und darin dann Gott und anderen zu dienen. Ja, es ist einfach mein Wunsch, dass Sie negative Fäden überwinden lernen, dass negative Prägungen und Ereignisse und eigenes und fremdes Versagen anderer überwunden wird, dass sie heil werden, wo Wunden geschlagen werden wurden, und dass sie sich Gott anvertrauen dürfen und so diesen roten Faden im Leben erleben dürfen. Bei Rahab war ihr Name Programm. Es hat ja, heißt ja, sich weit öffnen, und sie hat ihr Herz für Bedürftige geöffnet. Auch bei dem Salmon war der Name Programm. Mein Name Dorothee, der heißt Gottes Geschenk. Und so darf ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass vielleicht auch mein Leben Programm ist und auch ein Stück dieses roten Fadens ist. Ich darf andere beschenken mit der Liebe Gottes oder mit seinem Wort. Jetzt nehme ich ein paar wenige Namen von euch heraus. Als Beispiel, Nadine zum Beispiel heißt Hoffnung. Und das darf ja vielleicht auch so ein Faden sein, ein Programm im Leben, dass man anderen hilft, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen, so wie es in 1. Petrus 3 heißt. Oder Silke kommt von Seide. Und es heißt auch mal in Hesekiel 16, Vers 10, von einer neuen Kleidung. In einer Übersetzung heißt es von Seide oder von Leinen, dass Gott uns diese neue, reine Kleidung gibt, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und da dürfen wir ja vielleicht, oder darf jemand mit diesem Namen, oder auch Susanne hat mit Reinheit zu tun, die Bedeutung, anderen helfen, dass sie diese Reinheit im Herrn finden. Oder Esther heißt Stern oder Licht, und da darf man auch anderen helfen, dieses Licht zu finden oder im Licht zu leben. Und da könnt ihr vielleicht selbst mal eure Namen erforschen, ob das auch ein Stück weit Programm in eurem Leben sein darf. Der Rahab wurde ein Denkmal in der Bibel in gewisser Weise gesetzt. Sie wird im Neuen Testament noch dreimal erwähnt. Einmal im Stammbaum Jesu. Also Gott war sich nicht so schade, diese Rahab, die einmal Prostituierte war, jetzt in seinen Stammbaum zu integrieren. Und es zeigt uns auch, meine Vergangenheit, auch wenn sie schlimm war, kann mich nicht abhalten von einem ehrenhaften Platz im Reich Gottes. In Hebräer 11, Vers 31, da wird die Rahab als Beispiel für ihren lebendigen Glauben zitiert, der sie gerettet hat. Ihr Glaubensbekenntnis: Ich weiß, dass Gott, der Herr, Herr ist im Himmel und auf der Erde. Das hat sie gerettet. Und in Jakobus 2, Vers 24 und 25 wird ihr Beispiel genommen für einen Glauben, der praktisch wurde. Sie hat nicht nur dieses Bekenntnis ausgesprochen, sondern sie wurde tätig. Sie hat die Spione bei sich aufgenommen, sie hat dieses rote Seil ins Fenster gehängt. Und so gehört das immer zusammen, unser Glaubensbekenntnis und unser praktisches Tun. Und auch darin möchte uns Rahab ein Beispiel geben. Ja, der rote Faden, der kann einen Anfang und ein Ende haben. Wir haben gesehen, dass Gott uns gekannt hat, schon bei der Zeugung ganz von Anfang an. Und nun möchte ich noch eine Bibelstelle aus Offenbarung 21 lesen, Vers 3 bis 7. Dort heißt es: Und ich höre eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Und wenn wir das einmal hören, dann wird es sein wie beim Navigationsgerät, wo wir dann manchmal hören, sie haben ihr Ziel erreicht. Dann hat sich der rote Faden durchgezogen von der Zeugung bis in die himmlische Herrlichkeit. Und das wünsche ich mir für jede von uns, dass wir das erleben dürfen. Dass wir uns vielleicht auch Zeit nehmen, um über unsere Vergangenheit nachzudenken, sie mit Gott zu besprechen und Errettung zu erleben, wenn wir das noch nicht gefunden haben. Da dürfen Sie sicher mit Frauen hier sprechen, auch mich dürfen Sie ansprechen. Und wenn Ihnen in Ihrer Gegenwart etwas belastet, hilft es auch, wenn wir mit anderen zusammen beten. Und dann darf sich dieser rote Faden der Zugehörigkeit zu Gott durch das Leben ziehen, bis wir in der himmlischen Herrlichkeit einmal, ja, auch manches Rätsel vielleicht auch aufgelöst sehen. Es gibt auch ein Lied, das heißt der Webstuhl, Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Da wird davon berichtet, dass es in unserem Leben manchmal aussieht, wie wenn alles verworren wäre. Aber das ist wie bei einem Teppich. Wenn wir den dann umdrehen, dann sehen wir hinten das wunderschöne Bild, auch wie Gott goldene Fäden in unser Leben hineingesponnen hat. Und das wünsche ich uns, dass wir uns einmal dann in der Ewigkeit bei dem Herrn wiedersehen, wenn er sagt, Sie haben das Ziel erreicht.